Allen herzliches Grüß Gott da im Dorfsaal an der Langeneck. Im Namen des Pfarrverbandes Krumbach-Langeneck-Lingenau darf ich euch alle recht herzlich zum heutigen Abend, zum Vortrag «Was ist Christentum?» recht herzlich begrüßen. Mit unserem Referenten Dr. Matthias Beck. Stellvertretend für alle Gäste darf ich unser Pfarrer, der Pfarrmoderator von Krumbach-Lingeneck, Pfarrer Josef Walter, recht herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Silvia Berger, ich bin ehrenamtlich in der Pfarre im Familiengottesteam tätig sowie im Team Willkommenskirche für den Pfarrverband. Und ich habe die Ehre und darf heute durchs Programm begleiten. Was ist Christentum? So heißt der Titel von diesem Vortrag. Was steckt im Kern des christlichen Glaubens? Was bedeutet Dreifaltigkeit? Was meint die Zwei-Naturen-Lehre? Wie kann ich das in einfacher Sprache einem Kind erklären oder mit einem Musikant am Stammtisch diskutieren? Ein Abend über die zentralen Fragen des Glaubens, verständlich, tiefgehend und aktuell. Und dazu darf ich recht herzlich unseren Vortragenden, Universitätsprofessor Dr. Matthias Beck, begrüßen. Wir freuen uns von Herzen, dass ihr heute extra von Wien da seid in Vorarlberg und sich zig nachhören, auch da in Langeneck diesen Vortrag zu halten. Wir sind schon ganz gespannt auf Ihre Antworten, auf unsere Fragen vielleicht, aber vor allem auf Ihre Antworten und Erläuterungen. Universitätsprofessor Dr. Matthias Beck ist 1956 in Hannover geboren, hat ein abgeschlossenes Studium in Pharmazie, Medizin und Theologie. Seit 2007 ist Matthias Beck außerordentlicher Universitätsprofessor für Moraltheologie und Medizinethik in Wien. Matthias Beck wurde 2011 zum Priester geweiht. Der streitbare und Theologe und Medizinethiker hat immer den ganzen Menschen im Blick. Und das ist eigentlich ganz was Schönes, dass man nicht nur so einen Fokus hat, sondern dass man den ganzen Menschen im Blick hat. Und zuletzt sind von ihm zwei Bücher erschienen, Was uns frei macht für eine Spiritualität der Entfaltung und 2020 das Buch Gott finden, wie geht das? Lieber Herr Beck, wir freuen uns, wenn Sie noch weitere Erläuterungen zu sich selber haben und wenn Sie mit uns zu diesem Vortrag Was ist Christentum? Uns mitnehmen auf diese Reise.
Mache ich. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich muss mich gleich entschuldigen, ich spreche nur Hochdeutsch. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Die Leute sagen immer, ja, hören können wir sie, verstehen können wir sie nicht. Also ich hoffe, ihr könnt beides, mich hören und vielleicht sogar verstehen. Ja, ich sage noch zwei Sätze zu meiner Biografie, also wie man an meiner Sprache hört. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in Wien, aber ich komme aus Norddeutschland. Genau genommen muss ich sagen, mein Vater kam aus Schlesien und Schlesien gehörte auch mal zu Österreich. Als ich nach Wien kam, wollte ich mich so ein bisschen einschmeicheln bei den Österreichern und sagte, Schlesien gehörte auch mal zu Österreich, bis dann Friedrich der Große Maria Theresia Schlesien weggenommen hat. Und dann treten die Österreicher immer zwei Schritte zurück und sagen, Friedrich den Großen kennen wir nicht. Also die Österreicher sprechen dann gerne von Friedrich dem Zweiten. Meine Mutter war evangelisch, das war sehr gut, das hat mir das Leben gerettet. Mein Vater war katholisch, mein Onkel war Priester, katholischer Priester und Pfarrer. Ich fand das immer ganz spießig, ganz furchtbar und habe mir damals als Jugendlicher schon geschworen, also Priester und Pfarrer wirst du niemals. Das hat sich jetzt aber dann doch geändert. Ich kann auch nachher erzählen, warum, aber nicht gleich sofort. Ich bin aufgewachsen mit Pferden. Ich habe sehr viel geritten, war Junioren-Europameister im Dressurreiten. Die Österreicher waren immer ein bisschen schlechter, die Deutschen waren immer ein bisschen besser. Habe dann eine Apotheke geerbt, deswegen habe ich Pharmazie studiert. Dann war ich mit 23 fertig, dann war mir das zu früh, in die Apotheke zu gehen. Habe dann Medizin studiert. Dann kam ein großer Umbruch in meinem Leben, dass ich dachte, ich gehe ins Kloster. Das habe ich dann aber dann doch nicht getan. Habe dann die Medizin zu Ende gemacht, eine Doktorarbeit geschrieben in Medizin. Das ging dann weiter in die Philosophie, in die Theologie. Zweites Mal promoviert in Theologie. kam dann nach Wien, habe 15 Jahre für die Europäische Ethikberatergruppe in Brüssel gearbeitet, von Wien aus, und habe mich dann nebenbei habilitiert an der Universität in Wien in Theologie mit einem medizinethischen Thema über Stammzellforschung. Ich habe mich viel mit Embryologie befasst. Wir haben vorhin die ganze Zeit beim Mittagessen schon darüber diskutiert, was so ein Embryo ist. Das machen wir heute Abend nicht. Also ich wurde dann 2007 Professor. Und dann wusste ich immer noch nicht, ob ich noch Priester werden würde oder nicht. Und habe dann gedacht, gut, jetzt verdiene ich mein Geld beim Staat. Ich wollte nie von der Kirche abhängig sein. Und habe dann den Kardinal gefragt, wie das wäre, wenn ich bei ihm in der Diözese Priester würde. Und da hat er sehr gut reagiert. Er hat gesagt, ja, wir müssen neue Wege gehen. Du bleibst Professor an der Uni und wir weihen dich zum Priester. Du machst halt die Kurse mit, die da notwendig sind. Und so wurde das dann 2011, wurde ich zum Priester geweiht, war dann viele Jahre Kaplan neben meiner Uniprofessur und bin jetzt seit 3 Jahren Pfarrer geworden von 2 Gemeinden, was ich auch nie wollte. Aber der Herr bringt dann manchmal in Situationen, die man nicht sich selber ausgesucht hat, die dann aber doch trotzdem gut sind. Ich bin Mitglied der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt. Das ist jetzt, das ruht jetzt ein bisschen. Dann bin ich im Vatikan in einer Ethikkommission. Da beraten wir den Papst in medizinethischen Fragen. Wir hatten jetzt gerade wieder unser Treffen im Februar mit dem neuen Papst. Also insofern hat mich immer interessiert das Verhältnis zwischen Kirche und Staat und auch das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft, Medizin und Spiritualität und Theologie auf der anderen Seite. Ich sage gleich vorweg, ich bin ziemlich stark geprägt worden durch den Jesuitenorden. Ich habe Philosophie studiert bei den Jesuiten in München und habe die großen Exerzitien gemacht von Ignatius und werde nachher auch ein bisschen darüber berichten. Also das Thema scheint sehr eigenartig zu sein. Was ist Christentum? Ich frage jetzt nicht rum, wer von Ihnen ist noch ein Christ, wer ist getauft? Wir haben in Wien vor 20 Jahren 80% Katholiken gehabt, heute sind wir bei 25%. Und ich habe in meiner Gemeinde eine Direktorin einer Volksschule, die hat mir gesagt, von 300 Kindern sind noch 10 Christen. Also hier auf dem Land wird es noch besser sein, aber in der Stadt geht das ziemlich dramatisch runter. Und ich werde versuchen, heute Abend ein bisschen Klarheit hineinzubringen, warum das so sein könnte. Ich habe einen zweiten Auftrag bekommen, die Kirche nicht schlecht zu machen, weil ihr alle so fromm und katholisch seid. Also wenn ein bisschen versteckte Kirchenkritik zum Vorschein kommt, dann ist das schon sehr runtergedimmt. Ich habe gestern bei den Zisterziensern in Mehrerau einen Vortrag gehalten. Da habe ich etwas mehr auf den Putz gehauen, würde man in Norddeutschland sagen. Das werde ich heute Abend nicht so sehr tun. Der gestrige Titel hieß Für ein aufgeklärtes Christentum. Wir haben jetzt hier das nur genannt, was ist Christentum? Warum Aufklärung? Also der große Aufklärer der Philosophen oder des ganzen europäischen Kontinentes war Immanuel Kant. Und der hat 2 Sätze gesagt, die wichtig sind für den heutigen Abend. Also ich habe den Befehl bekommen, ungefähr 1 Stunde zu reden. Vielleicht wird es eine Dreiviertelstunde. Und dann dürfen Sie hinterher Fragen stellen, wenn Sie wollen. Das Wort Aufklärung heißt im Englischen Enlightenment und das heißt eigentlich übersetzt Licht ins Dunkel zu bringen. Und dazu soll der Mensch denken. Immanuel Kant hat gesagt, 2 Sätze, die wichtig sind, auch für den heutigen Abend. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und befreie dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Christentum ist eine Religion der Mündigkeit. Ich soll selber Entscheidungen treffen. Ich soll einen Eigenstand gewinnen. Jeder von uns ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Kirche ist ein Hilfsmittel dazu, mir zu helfen, ein solcher Leuchtturm zu werden. Wir reden immer von den lebendigen Steinen der Kirche. Ich kenne sehr gut den Dombaumeister in Wien und habe mal beobachtet, der hat eine sogenannte Dombauhütte, wie alle großen Dome, wie seine Arbeiter einen Stein zurechtgehauen haben. Mit Hand, nicht mit Computer. Und dann sägen sie aus dem Dom, aus dem Stephansdom, einen Stein, der morsch geworden ist, raus und ersetzen ihn durch einen neuen. Was will ich damit sagen? Jeder einzelne Stein ist wichtig für den gesamten Dom. Wenn der Schlussstein zum Beispiel oben fehlt, bricht das gesamte Gewölbe zusammen. Also jeder von uns soll so ein Stein sein. Wir sprechen auch vom Leib Christi. Ein Leib hat verschiedene Organe, Finger, Hände, Füße, Kopf, Ohren. Und jeder von uns soll davon ein Teil sein. Der eine ist mehr Kopf, der andere ist mehr Hand, der andere ist mehr Fuß. Und jeder soll seinen Ort finden. Wir können das theologisch nennen, jeder einzelne Mensch soll seine Berufung finden. Und da wären wir bei einem ersten Punkt. Vater unser steht, dein Wille geschehe. Und das klingt sehr komisch. Wir sollen offensichtlich den Willen eines anderen tun. Wenn ich aber den Willen eines anderen tue, bin ich immer ein bisschen fremdbestimmt. Also wenn Sie verheiratet sind und müssen immer die Befehle Ihrer Frau ausführen, sind Sie ein bisschen fremdbestimmt. Oder umgekehrt, die Befehle Ihres Mannes ausführen, sind Sie fremdbestimmt. Also das könnte uns in die Irre führen, dass man sagt, den Willen eines anderen zu tun, ist Fremdbestimmung und ein bisschen Unterdrückung. Und deswegen muss man als erstes sagen, bei Gott ist es anders. Überall dort, wo ich den Willen Gottes tue, komme ich zu meinem tiefsten Wesen, zu meiner Berufung, zu dem, was mich ausmacht. Und so müsste man sagen, wir haben alle zwei Identitäten. Das klingt komisch, weil es Psychiater an Bord sind. Da geht es nicht um irgendwas Schizophrenes oder so, dass die Menschen sich für Napoleon halten. Es geht darum, dass ich eine erste Identität von meinen Eltern mitbekomme. Erstens kriege ich den Nachnamen mit und zweitens werden wir so eingeordnet. Das ist doch der Sohn von dem und dem oder die Tochter von dem und dem und aus dem Bauernhof. Das ist doch die Tochter vom Apotheker und so weiter. Und dann gibt es aber eine zweite Identität, die von Gott herkommt. Und das hat Jesus erlebt. Alles, was Jesus erlebt hat, gilt uns. Er hat uns vorgemacht, wie das Leben geht. Für uns ist er auf die Welt gekommen, nicht für die Kirche. Für jeden von uns. Ich habe ja früher sehr viel geritten, Reitunterricht gegeben. Und war dann oft sehr unglücklich und ungeduldig, wenn die Reitschüler nicht verstanden, was ich ihnen gesagt habe und das nicht umsetzen konnten. Habe ich gesagt, komm mal runter vom Pferd, ich steige mal rauf und ich zeige dir, wie es geht. Und so hat es Gott auch gemacht. Er hat uns gezeigt, wie Leben geht. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Und das wäre so ein erster Punkt. Kleine Kirchenkritik. Wir sollen nicht so viel auf die Kirche schauen. Wir sind Christen und keine Kirchisten. Unsere Ansprechperson ist Jesus Christus, nicht primär die Kirche. Wir reden viel zu viel von der Lehre der Kirche und viel zu wenig von der Lehre Jesu Christi. Und das möchte ich Ihnen nachher an ein paar Beispielen erklären, was ich damit meine. Also erste Identität von unseren Eltern. Übrigens interessant, wir sollen vieles entscheiden im Leben. Die wichtigste Entscheidung für unser Leben haben andere getroffen. Unsere Eltern haben uns einfach gezeugt. Das ist eigentlich eine Frechheit. Keiner von uns ist gefragt worden, ob er leben will, er oder sie. Deswegen sagt der Philosoph Heidegger, wir sind die in die Welt hineingeworfenen. Das gilt zwar für den Hund auch, aber der kann darüber nicht nachdenken. Also wir kommen total fremdbestimmt durch die Eltern auf die Welt. Und wollen aber mit der Zeit doch ich selbst werden. Ich will ja ich werden und ich soll es sogar von Gott her. Also gibt es einen ersten großen Bruch in jeder Biografie und das ist die Pubertät. Die Hormone spielen verrückt. Die Kinder können sich selber nicht mehr aushalten. Sie finden sich doof, zu viel Pickel im Gesicht. Die Eltern finden sie auch doof. Und was macht der Jesus in dieser Phase, in der Pubertät? Er haut einfach ab. 3 Tage verschwunden. Heute würden wir die Polizei holen, aber damals gab es noch kein Telefon. Also haben die Eltern ihn gesucht in Jerusalem. Und sie finden ihn dann im Tempel und machen ihm, wie Eltern halt so sind, Vorwürfe. Wie konntest du uns das antun? Wir haben uns so Sorgen gemacht. Du bist einfach abgehauen. Was machst du hier? Und er geht gar nicht ein auf die Vorwürfe. Er sagt nicht, jetzt regt euch mal nicht so auf, ist ja nicht so tragisch, wir haben uns ja wiedergefunden. Sondern er kommt im Grunde mit einer Gegenfrage, fast mit einem Gegenvorwurf. Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Und der Vater ist eben jetzt der göttliche Vater. Und das ist ein wichtiger Überstieg, der uns alle betrifft. Wir müssen, verzeihen Sie, wenn ich das sage, schrittweise unsere Eltern verlassen. Warum? Um eigenständig zu werden. Und Jesus macht es vor. Er macht in dieser Umbruchsphase einen wichtigen Schritt. Er bindet sich immer stärker an den göttlichen Vater. Wir haben sogar ein Sakrament für diese Phase, das nennen wir die Firmung. Stärkung. Neuausrichtung. Langsame Ablösung von den Eltern. Er geht dann wieder zurück, ist dann wieder den Eltern gehorsam. Und dann kommt ein zweiter Auftritt bei der Hochzeit zu Kana mit 30. Und seine Mutter sagt zu ihm, Mütter sind oft besorgt, ist auch richtig so, du, pass mal auf, die haben da keinen Wein mehr. Du kannst doch irgendwas, mach mal was. Und was macht er? Er macht zunächst gar nichts, im Gegenteil. Er beschimpft seine Mutter. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Lass mich in Ruhe. Und die Begründung folgt sofort. Ich muss dem Willen meines göttlichen Vaters folgen und nicht deinem Willen. Und deswegen gibt es ein eigenartiges Gleichnis oder eine Geschichte, die dem Christentum so widersprechen scheint. Wir fragen uns ja die ganze Zeit, was ist Christentum? Und wenn Sie heute Abend verwirrt nach Hause gehen, ist das gut. Weil das wird anders sein, als Sie es vielleicht gelernt haben. Er sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und er sagt einen zweiten brutalen Satz. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Aber wir sollen noch Vater und Mutter lieben und ehren. Nein, steht im Alten Testament in den 10 Geboten, nicht lieben, sondern ehren. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Und das heißt, sie im Alter nicht alleine lassen, sich kümmern, respektvoll mit ihnen umgehen. Weil das Wort Liebe immer in der Gefahr steht, Abhängigkeiten zu schaffen. Ich habe meinen Sohn so geliebt, er lebt mit 50 Jahren immer noch bei mir zu Hause. Der Mensch soll aber raus aus dem Elternhaus. Das ist eine christliche Verpflichtung. Wir haben das Fest der heiligen Familie. Wir feiern Weihnachten, ist auch alles gut. Familien, gerade auf dem Land, ist das Wichtigste. Das zerbricht in der Stadt immer mehr. Aber die Familie, so sagt Jesus, darf nicht das Oberste sein. Es gibt eine dritte Geschichte, wo seine Freunde ihm sagen, pass mal auf, draußen vor der Tür steht deine Mutter und deine Brüder. Die wollen dich sehen, komm mal raus. Und er sagt sofort, wer ist für mich Bruder, Vater, Schwester, Mutter, der oder diejenige, die den Willen Gottes erfüllt. Also oberste Kategorie für eine christliche Spiritualität heißt, den Willen Gottes erfüllen, nicht den Willen der Mutter. Meine Eltern waren gut unterwegs, aber meine Mutter konnte gar nichts damit anfangen, dass ich plötzlich gesagt habe, ich werde die Apotheke meiner Tante, also der Schwester meiner Mutter, nicht übernehmen. Ich glaube, ich muss einen anderen Weg gehen. Das hat eine riesige Unruhe in die Familie gebracht und da trifft das Wort Jesu zu. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Man muss dem Willen Gottes mehr gehorchen als den Wünschen der Eltern. Warum? Sonst schließt man faule Kompromisse. Das geht in die eine wie in die andere Richtung. Der eine sagt, ich muss ins Kloster gehen, die Mutter sagt, nee, du musst die Apotheke übernehmen. Lesen Sie die Geschichte von Franz von Assisi. Er hat einen lebenslangen Streit mit seinem Vater, weil der Vater sagt, du musst das Geschäft übernehmen. Der Vater war sehr reich. Und der Franz von Assisi entfernt sich immer mehr von seinem Vater schmeißt ihm die Kleider zu Füßen und geht. Und am Ende des Lebens, als der Vater im Sterben liegt, geht der Franz nochmal nach Hause zu seinem Vater. Der Vater war noch ganz wach, er lag zwar im Sterben, und sagt: Gott sei Dank, Franz, du kommst doch zurück. Du wirst doch das Geschäft übernehmen. Und der Franz von Assisi dreht sich einfach um und geht. Weil er spürt, der Vater versteht nicht, worum es geht. Das passiert leider oft. Und liebe Freunde, man kann das auch nicht verstehen. Wir haben zwei Identitäten. Ich sage es nochmal, das Normale ist Familie, heiraten, Kinder, Hof übernehmen, Bäckerei übernehmen, Apotheke übernehmen. Spricht nichts dagegen. Aber dann gibt es immer wieder Menschen, die werden da herausgerissen. Würde das für mich auch sagen. Und bei Jesus war das auch so. Der musste einen anderen Weg gehen. Das war sehr schmerzlich für sie, Mutter. Der wird gleich von Anfang an gesagt, dir wird ein Schwert in deine Seele gebohrt werden. Damit war der Tod Jesu gemeint, aber auch schon diese verschiedenen Abschiede. Also nochmal bis hier zusammengefasst. Jeder von uns soll den Willen Gottes suchen und finden und umsetzen im Leben. Wie geht das jetzt? Das erste ist 10 Gebote. Ungefähr der Rahmen: sollst nicht töten, sollst nicht lügen, sollst nicht stehlen und so weiter. Zweitens, wir haben die sogenannten 7 Kardinaltugenden. Die 4 ersten kommen aus dem Griechentum, die zähle ich nur kurz auf. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende. Und dann die 3 christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Glauben, das Wort Glauben, religiöser Glaube, hieß bis 1965, bis zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, das für Wahrhalten der Sätze, die katholische Kirche dir zu glauben aufgibt. Und das, meine Damen und Herren, hat mit Glauben gar nichts zu tun. Glauben heißt, sich festmachen in Gott. Ich glaube dir, nicht ich glaube etwas. Ich vertraue dir, so heißt es von Abraham, dem Urvater des Glaubens. Er machte sich fest in Gott. Warum soll ich mich festmachen in Gott? Weil das der einzige Grund ist, auf dem ich feststehen kann. Die Welt kann zerbrechen, das erleben wir gerade. Die Frau kann mir weglaufen, die Firma kann pleite gehen, die Kinder gehen aus dem Haus. Also was bleibt dann noch? Meine innere Anbindung an Gott, und so heißt mein neuestes Buch, der Einzelne. Der Einzelne ist der an Gott Angebundene. Jesus spricht immer vom Ich. Ich bin die Tür und ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Das könnte man als arrogant empfinden. Aber wenn Jesus vom Ich spricht, spricht er immer vom Du des Vaters. Ich kann aus mir selbst heraus nichts tun, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Für uns sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also die Anbindung an Jesus Christus ist lebensnotwendig, meine Damen und Herren. Der von Gott abgekoppelte Mensch stirbt. Wir sagen, durch die Sünde kommt der Tod. Nicht der physiologische Tod, der kommt durch die Endlichkeit der Welt. Aber man kann innerlich abgekoppelt sein von Gott und innerlich absterben. Ein Großteil der Krankheiten sind heute Depressionen und Burnout-Syndrome. Und ich behaupte, vieles davon hängt ab von einer mangelnden Spiritualität. Weil die Menschen, die in die Kirche gehen, zunehmend ärgerlich werden, wenn sie nur abgespeist werden mit irgendwelchen Formeln, katholischen Glaubensformeln, und ihnen nicht klargemacht wird, dass die Bindung an Jesus Christus existenziell notwendig ist. Zum Leben. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Ich bin der Weinstock. Ihr sollt euch an mich anbinden. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich habe das öfter mal verglichen mit Schnittblumen. Sie können ja im Blumenladen Schnittblumen kaufen. Die stehen schön in der Vase, 10 Tage. Und dann verwelken sie auf Nimmerwiedersehen, weil sie keine Wurzeln haben. Und das ist der Mensch, der von Gott abgekoppelt ist. Er hat keine Wurzeln. Und er verwelkt und stirbt innerlich ab. Und da scheint mir die Situation zumindest eines Teiles des europäischen Christentums zu sein. Ich sage ein Beispiel. Ich muss ja alles auch als Wissenschaftler belegen. Ich hatte einen Theologieprofessor in München, Professor Gerhard Ludwig Müller. Er wurde später Kardinal und dann Chef der Glaubenskongregation in Rom. Ich ging nach einer Vorlesung zu ihm und sagte, ich verstehe bestimmte Glaubenssätze nicht. Sagt er, ja, ist ein ganz großer Mann, legte seine Hand väterlich auf meine Schulter und sagte, junger Kollege, was verstehen Sie denn nicht? Ich sagte, ja, ich verstehe den Satz nicht. Wir sind durch das Leiden unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von unseren Sünden erlöst. Ich verstehe den Satz nicht und ich spüre davon auch nichts. Er legte wieder seine Hand auf meine Schulter und sagte, schauen Sie, junger Freund, es ist ganz einfach. Durch das Leiden Jesu Christi am Kreuz sind wir von unseren Sünden erlöst. Ich sage, danke, Herr Professor, durch die Wiederholung wird es nicht besser. Ich verstehe es nicht. Also hat Glauben etwas mit Verstehen zu tun. Die erste Gabe des Heiligen Geistes ist Erkenntnis. Und da haben wir einen ganz großen Zeugen aus dem 11. Jahrhundert, Anselm von Canterbury, späterer Kardinal, ich glaube, er war Benediktiner. Er hat zwei wichtige Sätze gesagt, die für ganz Europa und damit auch für uns von zentraler Bedeutung sind. Der erste Satz heißt, Credo ut intelligam, ich glaube, damit ich einsehe. Ich glaube, damit ich verstehe. Gehen Sie sonntags in die Kirche, um etwas zu verstehen oder um Ihre Sonntagspflicht zu erfüllen? Noch einmal, die ersten beiden Gaben des Heiligen Geistes sind Erkenntnis und Einsicht. Ihr sollt Gott erkennen, ihr sollt die Natur erkennen, alles schrittweise. Ihr sollt euch selbst erkennen und auch den Nächsten erkennen. Sonst reden wir einander vorbei. Der Philosoph Heidegger spricht von Vergegnung. Wir begegnen uns nicht, sondern wir vergegnen uns. Wir reden immer einander vorbei. Das hebräische Wort für lieben und erkennen ist dasselbe. Maria sagt, wie soll ich ein Kind gebären, wo ich noch keinen Mann erkannt habe? Also noch einmal, Credo und Intelligam. Ich glaube, damit ich einsehe. Glauben, im richtig verstandenen Sinne, die Anbindung an Gott, soll mich zu einer vertieften Einsicht in mein Leben führen, dass ich besser verstehe, wer bin ich? Warum laufe ich hier rum? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Stichwort Berufung. Ist das die richtige Frau, die ich heirate? Ist der Weg richtig, dass ich ins Kloster gehe? All das hat mit der Anbindung an Gott zu tun. Und die Kirche als Struktur sollte mir dabei helfen. Sie ist ein Sakrament, ein Hilfsmittel. In der Ewigkeit gibt es keine Kirche mehr. Die Kirche ist insgesamt ein Sakrament und hat die 7 Sakramente, die mir helfen sollen, meinen Weg zu finden. Das ist ihre einzige Aufgabe. Sie dreht sich aber leider viel im eigenen Kreis. Das wissen wir aus der sogenannten Systemtheorie. Große Systeme neigen dazu, mit der Zeit sich immer im eigenen Saft zu drehen. Selbstreferenzialität nennt man das. Also die Kirche hat eine Dienstfunktion. Und diese Dienstfunktion beginnt mit der Person Jesu Christi. Er dient den Aposteln beim letzten Abendmahl. Das letzte Abendmahl ist die Passia-Mahlfeier des Judentums in Erinnerung an das Befreiungsgeschehen aus der Knechtschaft Ägyptens. Dieses Mahl feiert Jesus mit seinen Jüngern am Gründonnerstag und sie wissen, was er dort tut. Er wäscht ihnen die Füße. Das heißt, Gottesdienst heißt zunächst einmal der Dienst Gottes an mir. Gott will mir dienen. Dazu ist er auf die Welt gekommen. Und dann erst in einem zweiten Schritt so wie ich an euch gehandelt habe, so sollt ihr am Nächsten handeln, dem Nächsten dienen, aber in der Reihenfolge. Erst will Gott mir dienen und dann soll ich dem Nächsten dienen. Also noch einmal dieser Satz von Anselm von Canterbury: Ich glaube, damit ich einsehe, ich glaube, damit ich verstehe, Credo und Intelligam. Und der zweite Satz ist noch wichtiger für ganz Europa. Der heißt Fides querens intellectum. Der christliche Glaube sucht den Intellekt, sucht die intelligente Auseinandersetzung. Übrigens, Computer sind nicht Intelligenz. Der Begriff künstliche Intelligenz ist ein Schwachsinn. Aber es ist nicht unser Thema heute. Und so, meine Damen und Herren, sind die Universitäten entstanden, die europäischen. Bologna, Paris, 1200. Weil der christliche Glaube nach Reflexion schreit, nach Nachdenken schreit, nach intellektueller Auseinandersetzung schreit. Müssen nicht alle so viel studiert haben wie wir. Kann auch sehr einfach sein, aber nachdenken darüber. Warum ist das so? Wir sind eine Logos-Religion. Warum? Muss ich wieder zurückgehen in die Geschichte. Wir haben den Vielgötterhimmel, in Indien gibt es viele Götter, in Griechenland gab es viele Götter, in Rom gab es viele Götter. Und jetzt hat das Volk Israel gesagt, da kommt ein Gott auf uns zu, Jahwe. Damit beginnt der Monotheismus, der Ein-Gott-Glaube. Und dieser Jahwe, dieser eine Gott, tut etwas. Zweierlei tut er. Er spricht mit dem Volk, er spricht zu den Propheten und er befreit das Volk aus der Knechtschaft Ägyptens. Sie müssen dann durch die Wüste wandern. Eine lange Geschichte. Und das feiern sie eben am Passiamahl, was Jesus am Gründonnerstag mit seinen Jüngern feiert. Und das hebräische Wort für Sprechen und Handeln heißt Dabar. Und dieses Wort Dabar wurde dann ins Griechische übersetzt mit Logos. Und das griechische Wort Logos wurde dann ins Deutsche übersetzt mit Wort. Das kennen Sie vielleicht noch aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, nicht am Anfang, sondern im Anfang. En arche heißt im Ursprung, überall. Auch jetzt ist das Wort Gottes gegenwärtig. Bleiben wir bei dem Begriff Logos. Das klingt jetzt komisch vielleicht für Ihre Ohren. Das Christentum ist eine logische Religion. Logos kann man übersetzen mit Logik. Eine verständliche Religion. Wir verstehen nicht alles von Gott. Viele Rätsel, das Leid, Krankheit, Kriege. Aber für mein persönliches Leben kann ich lernen, Gott zu verstehen. In mein Leben hat Gott eingegriffen, ich kann das ruhig sagen, mit 25 Jahren, weil ich kurz in den Himmel geschaut habe, ich habe da nichts gesehen, aber mein Leben hat sich total verändert. Ich konnte nicht mehr weiter studieren, weil ich keine Lust mehr dazu hatte, habe es dann doch zu Ende gebracht und habe einen klugen Priester gefunden, der mich begleitet hat, 6 Jahre. Also es passieren Dinge im Leben, die können wir auf Anhieb nicht verstehen. Aber wenn man kluge Leute hat, und die haben wir auch in der Kirche, dann können die einen begleiten und einem helfen, das einzuordnen. Und so ist es mir widerfahren und so hat sich dieser ganze Weg dann weiterentwickelt. Also man kann die Logik Gottes verstehen, sie liegt unserer Logik voraus. Vielleicht sage ich es in einem einfachen Sprachspiel. Wir sagen so leicht dahin, darüber muss ich mal nachdenken. Ich kann nur über etwas nachdenken, wenn schon mal jemand vorgedacht hat. Man könnte sagen, Gott ist der Vordenker. Die Logik Gottes hat die Welt geschaffen. Der Vater, der Schöpfer. Deswegen können wir auch mit der Biologie, mit der Logik vom Leben, die Naturgesetze erforschen. Die Biologie, das Lebendige, die Physik, die toten Körper und vieles mehr. Das heißt, es gibt gar keinen Widerspruch zwischen Theologie und Biologie, weil der eine Gott aus seiner Logik heraus diese Welt geschaffen hat. Und da sind wir bei dem ersten Dogma, was Sie erwähnt haben. Dreifaltigkeit, wie soll man das erklären? Und da zitiere ich wieder einen großen Philosophen. Ich mache es vorsichtig und versuche es einfach zu sagen. Der Thomas von Aquin, einer unserer größten Denker, hat gesagt, du suchst eine Begründung, für irgendetwas eine Begründung. Warum sind die Blätter grün und warum gibt es die Welt überhaupt und warum scheint die Sonne? Also die Warum-Frage. Und in dem Wort Begründung, in diesem deutschen Wort Begründung, steckt das Wort Grund drin. Du suchst einen Grund für etwas. Warum ist das so? Warum verhält sich die Welt so? Warum ist der Mensch so? Und da sagt der Thomas von Aquin, wenn du immer weiter fragst, ich hatte heute Morgen noch Gespräch mit 10, 12-jährigen Kindern in Mehrerau, die stellen genau diese Fragen. Super klug, super viel gelesen. Ich habe den Kindern auch gesagt, fragt mehr. Ich würde sie auch bitten, fragen Sie. Wir haben vieles abgewürgt, so nach dem Motto, frag nicht so viel, das verstehst du eh nicht, das musst du glauben. Nee, wir sollen fragen und Antworten finden. Also Thomas von Aquin sagt, du suchst nach einer Begründung, du suchst immer weiter, du fragst immer weiter, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so? Und wenn du immer weiter fragst, sagt er, dann kommst du auf einen letzten Grund. Und diesen letzten Grund nennen alle Gott. Das deutsche Wort Grund hat einen besonderen Klang. Ich frage jetzt nicht wie in der Schule, ob Sie wissen, woher das deutsche Wort Grund kommt. Es kommt aus der mittelalterlichen Mystik von Meister Eckhart, vom Seelengrund. Und damit versuche ich Ihnen jetzt ganz einfach die Dreifaltigkeit zu erklären. Der Urgrund der ganzen Schöpfung, des Kosmos, ist der Vater. Derselbe göttliche Grund, wir glauben nicht an drei Götter, wir glauben an einen Gott. Derselbe göttliche Grund in mir als der Heilige Geist. Und derselbe göttliche Grund zwischen uns, zwischenmenschliche Beziehung. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also an die Stelle des Wortes Gott kann man mit Thomas von Aquin leicht das Wort Grund setzen. Und das ist deswegen aus meiner Sicht hilfreich, weil der Grund etwas ist, auf dem ich stehen kann. Da steht, was trägt mich? Also ihr kennt ja vielleicht hier aus der Landwirtschaft den Begriff, jemand hat Grund und Boden. Wir meinen, er hat ein Land, was er bestellen kann. Grund und Boden heißt, da kann ich stehen, da bin ich zu Hause. Daher kommt auch das schöne deutsche Wort Anwesen. Ich habe ein Anwesen, ich habe einen Hof. Da wese ich an, bin ich gegenwärtig, da kann ich stehen, da gehöre ich hin. Also dieser Grund Gottes trägt mich. Und das ist das, was vom Abraham gesagt wird. Er machte sich fest in Gott. Er stand mit beiden Beinen auf der Erde. Und wie es vom heiligen Benedikt heißt, und trotzdem war er ganz im Himmel. Also der Christ soll nicht weltabgewandt leben, und weltfremd, sondern er soll mit beiden Beinen im Erdengrund stehen, könnte man sagen, auf dem Fußboden stehen und doch wissen, dass er in den Himmel gehört. Das sind diese zwei Identitäten und da sind wir bei der Zwei-Naturen-Lehre. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Und liebe Freunde, das gilt für jeden von uns auch. Wir haben menschliche Anteile und göttliche Anteile. Ich habe das mal bei Studenten gesagt, für die ich Exerzitien gegeben habe, Priesteramtskandidaten. Dann haben die gesagt, wie, Herr Professor, Sie meinen, die Dogmatik, die gilt auch für uns Menschen? Da habe ich gesagt, sie gilt nur für uns, weil Gott braucht keine Dogmatik. Also alles, was über den Jesus ausgesagt wird, wird ausgesagt für unser Heil, für unsere Heilung. Christentum ist eine heilende Religion. Wir sprechen vom Heiland. Christus Medicus, der Arzt, eine ganze Literatur im Mittelalter. Und jetzt kam sogar heraus eine schöne Briefmarke in St. Pölten, Christus der Apotheker. Freue ich mich natürlich als Arzt und als Apotheker. Und auf der Briefmarke ist abgebildet Jesus Christus. Links stehen 20 Medikamente und in der Mitte steht die Hostie, das heilige Brot, der Leib Christi, das Sakrament. Also was die Medizin mit Medikamenten macht, trinken zu viel Rotwein heute Abend, Kopfschmerzen morgen, Aspirin. Das macht Jesus Christus mit seinem Leben und hinterlässt der Kirche heilige Gaben, Sakramente, heilige Mittel, die unserer Heilung dienen sollen. Er ist für nichts anderes auf die Welt gekommen, um uns heil zu machen und heil heißt ganz machen. Das Spielzeug vom Kind, das zerbrochen ist, geht der kleine Paul zum Papa und sagt, mach es bitte wieder heile. mach es bitte wieder ganz. Und das ist der Sinn des Christentums, meine Damen und Herren, dass wir wieder ganz werden. Wir sind irgendwie zerbrochen durch das, was wir Erbsünde nennen, durch die Generationen. Wir schleppen die Last der Eltern mit, wir schleppen die Last des Krieges mit und so weiter. Das können wir heute alles nachweisen, naturwissenschaftlich. Und Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um das in uns Gebrochene wieder heil zu machen. Deswegen ist die Bindung an ihn von zentraler Bedeutung. Ich sage Ihnen, plus minus, ich habe darüber meine theologische Doktorarbeit geschrieben, ein Großteil der Krankheiten haben damit zu tun, dass der Mensch von Gott abgekoppelt ist. Wir haben sogar eine große Krankheit, das ist aber jetzt nicht direkt im Zusammenhang zu sehen. Ich habe auch zwei Bücher über Krebserkrankungen geschrieben. Die Krebszellen koppeln sich ab vom Gesamtorganismus. Das heißt jetzt nicht, verstehen Sie es nicht falsch, dass der von Gott abgekoppelte Mensch gleich Krebs erkrankt. Aber das ist ein Bild dafür, warum die Beziehung zu Gott so lebensnotwendig ist. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Und die Kirche sollte das vermitteln, uns dabei helfen, als Struktur und jeder Einzelne. Wenn ich zu sehr auf die Kirche fixiert bin, verliere ich vielleicht die Person Jesu Christi aus dem Auge. Und so ist es in der Kirchengeschichte passiert. Ich habe mal den etwas schroffen Satz gesagt, aber es haben mir viele, sogar Bischöfe, bestätigt. Manchmal steht die Kirche dem Menschen auf dem Weg zu Gott im Wege. Und deswegen müssen wir die Kirche nicht abschaffen, können wir auch nicht. Wir müssen sie auch nicht dauernd kritisieren, versuche ich auch immer weniger. Aber wir müssen den Fokus ändern. Nicht immer auf die Kirche schauen und auf die Bischöfe und austreten, weil der Papst doof ist, sondern sagen, die Beziehung zu Jesus Christus ist von fundamentaler Bedeutung für mein Leben, das heil werden soll. Schritt für Schritt. Und das ist einer der Gründe, ich schätze die Protestanten sehr, weil sie sehr viel mehr reflektieren als wir Katholiken, aber ich bin deswegen katholisch, weil das der Übergang ist vom Judentum zum Christentum. Jesus war Jude, der war gar nicht katholisch. Der war auch in dem Sinne kein Christ. Und er feiert eben dieses Abendmahl, Gründonnerstag, noch einmal, Fest der Juden, in Erinnerung an die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Und das nimmt Jesus, dieses Passiamahl, und setzt eine neue Bedeutung ein und sagt beim Segensgebet, was die Juden sprechen über Brot und Wein, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Übersetzt heißt das, er setzt sein ganzes Leben dafür ein, uns zu sagen, vorzumachen, vorzuleben, wie Gott Vater dieses Leben eigentlich gemeint hat. Und dadurch kommt er in Konflikt mit den Juden, mit manchen Pharisäern, nicht mit allen, mit den Schriftgelehrten, und dafür wird er ans Kreuz genagelt. Das heißt, das Kreuz ist die Folge dessen, dass Jesus den Willen des Vaters, nämlich zu lieben und die Wahrheit zu sagen und zu heilen, zu 100% durchgehalten hat. Das hat ihm das Leben gekostet. Kardinal Kaspar hat mal ein Buch geschrieben, die Barmherzigkeit Jesu brachte ihn ans Kreuz. Und ihm sollen wir nachfolgen. Das heißt nicht, dass wir alle ans Kreuz genagelt werden, um Gottes Willen. Aber er ist das Vorbild für unser Tun. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch mal kurz, vielleicht in den letzten 10 Minuten, vorführen, wie das geht. Also noch mal zusammengefasst bis hierher. Dreifaltigkeit, der Urgrund des Seins, der Schöpfer, der Vater, hat alles ins Leben gerufen. Derselbe Grund in mir als der Heilige Geist, die Wahrheitsstimme in mir. Unser Gewissen ist von vielen Stimmen durchsetzt. Vater spricht, Mutter spricht, Kirche spricht. Aber ganz drunter spricht eine ganz leise Stimme, die göttliche Stimme. Wir könnten vielleicht sagen, die Intuition. Hört auf diese leise Stimme. Sie gibt euch viele Warnzeichen auch für das, was ich täglich tun soll, und ist unser Kompass. Derselbe göttliche Grund in mir und derselbe göttliche Grund zwischen uns, zwischenmenschliche Beziehung, wo 2 oder 3 Namen in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also der eine Gott in der Verschiedenheit der Erscheinungsweisen. Ich habe mir gedacht, ein Bild, vielleicht sehen Sie einen Baum dort draußen. Im Herbst war er total kahl. Jetzt blüht er auf, eine Lebenskraft, eine unglaubliche Lebenskraft und Schönheit. Also der Baum hat eine Lebenskraft. Zweitens ist er schön. Drittens macht er, wie die Biologen sagen, Photosynthese. Jedes Blatt kann Sonnenlicht und CO2 und Wasser zu Stärke verwandeln, zu Zuckermolekülen. Das können die Kühe dann fressen. Und er hält auch die Berge zusammen mit den Wurzeln. Das heißt, der eine Baum hat verschiedene Funktionen. Oder nehmen Sie die Steckdose. Noch simpler. Zwei Pole, ein Pluspol, ein Minuspol. Sehr unterschiedlich. Zwischen ihnen ist eine Spannung, 220 Volt. Und wenn man die Spannung verbindet mit einem Kabel, kommt Licht raus. Dasselbe beim Menschen. Da gibt es Männer, da gibt es Frauen. Sehr unterschiedlich, können sich auch nur sehr schwer verstehen. Ähnlich wie Plus und Minus. Seine Spannung dazwischen, Spannungseinheit. Manchmal Kurzschluss. Aber wenn es richtig verbunden ist in Gott, kommt was Kreatives raus. Das heißt, dieses Dreifaltigkeitsdogma ist eine Aussage über die ganze Struktur der Welt. Müssen wir nicht auswendig lernen, können wir einfach ablesen. Wir sind in die Biologie hinein. Wir erkennen heute, Genetik ist ein Teil, die Gene. Dann haben wir die Epigenetik, wie die Gene geschaltet werden. Und die ganze Zelle trägt diesen Prozess. Und so entsteht Leben, so entsteht Organismus. Sie finden das in allem, diese Dreifaltigkeit. Also ein Prinzip des Lebens, das sich in Gott als dem Urgrund des Seins zeigt. Das wäre die innerweltliche Dreifaltigkeit. Aber Gott, so sagt uns das Dogma, war schon vor der Welt dreifaltig. Das heißt, er ist sich selbst genug, er ist eine Liebeseinheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt, er ist vollkommen, er braucht die Welt nicht. Also warum schafft er sie? Aus Freiheit, weil er es will. Und so will er auch den Menschen frei haben. Und das ist ein Risiko, das geht in der Paradiesesgeschichte los. Der Mensch missbraucht die Freiheit und koppelt sich von Gott ab und das Böse entsteht. Das Böse entsteht nicht durch Gott, sondern durch die vom Menschen missbrauchte Freiheit. Dreifaltigkeit. Nochmal zwei Naturenlehre, göttliches und menschliches in mir. Das Göttliche soll immer mehr zum Vorschein kommen. Der Mensch soll vergöttlicht werden. Deswegen Teilnahme an der Eucharistie. Das fremde Brot, der Leib Christi, wird durch den Stoffwechsel in meinem Körper verwandelt in mein eigenes Fleisch und Blut. Das ist die größte Nähe, die man zu jemandem haben kann. Ich habe das den Kindern jetzt im Erstkommunionunterricht erklärt. Das haben sie sofort verstanden. Wir haben auch so ein Sprichwort. Das heißt, ich habe dich zum Fressen gerne. Ich mag dich so sehr, dass ich dich eigentlich auffressen möchte. Ich hoffe, das ist nicht zu trivial, aber das ist Eucharistiefeier. Jesus Christus will uns so nahe sein, wie uns niemand anders nahe sein kann. Augustinus sagt, du bist mir innerlicher, als ich mir selbst bin. Der Gott in mir ist mein innerstes Wesen. Und deswegen sollen wir uns dahin wenden, damit wir gesund werden, damit wir unsere Berufung finden, damit wir unsere Identität finden. Eine schlechte Predigt eines Pfarrers kann ich mir auch am Radio anhören. Aber dieses göttliche Mahl, das kann ich mir nicht selber machen. Das kann ich mir auch nicht im Radio anhören. Daran soll ich teilnehmen. Insofern geht es nicht darum, dass ich sonntags meine Sonntagspflicht erfülle, sondern dieses ist Nahrung für mich. Mein Doktorvater, auch ein Priester, jetzt schon 91 Jahre alt, wurde von Journalisten gefragt, wie lesen Sie Bibel? Da sagt er, ich lese nicht Bibel, sie ernährt mich. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen dreimal täglich essen, sonst sterben Sie. Jetzt trinken wir vielleicht noch ein Bier und ein Glas Wein. Da würde doch keiner auf die Idee kommen zu sagen, ich habe die Pflicht zu essen. Also die Nahrung des göttlichen Brotes ist für mich da, damit es mir gut geht. Nicht für die Kirche, damit ich eine Pflicht erfülle. Also er ist zu unserem Heil gekommen und der entscheidende Satz heißt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Johannes 10,10. Das Leben soll voll werden. Wir sollen aus drei Talenten sechs machen. Wir sollen Frucht bringen. Und alles, was wir als Sünde bezeichnen, ist die Behinderung dieses Fruchtbringens. Wenn ich mein Talent nicht nutze, Der eine, der sein Talent vergräbt, wird schwer verurteilt. Hinaus mit ihm in die äußerste Finsternis. Du bist ein fauler Knecht. Das Schlimmste ist, wenn ich mit meinem Leben nichts tue. Wenn ich herumsitze. Mach was. Du hast Gaben bekommen, damit sie zu Aufgaben werden. Mach was mit deinen Talenten. Sitz nicht rum. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt noch fünf Geschichten vom Jesus erzählen, die seine innere Haltung beschreiben. Nochmal, ich habe Moraltheologie unterrichtet. Theologische Ethik nennen wir das heute. Aber es geht dem Jesus nicht um Moral. Ich erzähle Ihnen ein paar Geschichten. Die eine habe ich schon angedeutet. Du sollst aus 3 Talenten 6 machen. Nicht nur die 3 Talente nutzen. Du sollst noch neue hinzugewinnen. Das könnte sehr sportlich klingen. Höher, schneller, weiter. Ist aber so nicht gemeint. Beim Höher, schneller, weiter geht es um mehr haben, mehr Erfolg haben, mehr Besitz haben, mehr Reichtum haben, mehr Macht haben. Bei Jesus geht es um das Sein, wenn man das so theologisch ausdrücken darf. Du sollst innerlich mehr zur Liebe kommen. Du sollst Mutter sein und vielleicht einen Beruf haben. Du sollst auf den anderen zugehen, du sollst dich überschreiten, das nennen wir Transzendenz. Also aus 3 Talenten 6 machen. Verurteilt wird der, der sein Talent vergräbt, der hat gar nichts Böses getan. Aber er hat nichts getan und das war die größte Sünde. Und das wäre bei Franz von Assisi genauso. Wenn er das Geschäft seines Vaters übernommen hätte, hätte der eine Todsünde begangen. Der wäre wahrscheinlich tief unglücklich geworden, tief depressiv. Es steht aber in keinem Moraltheologie-Lehrbuch, dass du nicht das Geschäft des Vaters übernehmen kannst. Das machen ja auch die meisten, das ist auch in Ordnung. Nur für ihn wäre es falsch gewesen, weil er seiner Berufung ausgewichen wäre. Und deswegen wird mein neuestes Buch sich um den Einzelnen drehen. Jeder Einzelne hat eine besondere Berufung von Gott. Jeder Einzelne und jede Einzelne. Und Gott spricht auch mit jedem anders. Und deswegen geht es darum, seine Stimme hören zu lernen. Die ist ganz still, die spricht auch, wie man philosophisch sagen würde, in der Weise des Schweigens. In mir spricht diese göttliche Stimme dauernd, aber ganz leise und im Schweigen. Deswegen sollte ich ins Schweigen gehen, in die Stille kommen. Gottesdienst wäre schön, zur Ruhe zu kommen, das göttliche Brot zu mir zu nehmen, damit es mich ernährt, das Wort Gottes zu hören im Neuen Testament, im Alten Testament, damit es mich ernährt und nicht die Pflicht erfüllen. Es ist gut, dass wir diese Kirchenpflicht haben, die Sonntagspflicht. Sonst würden viele gar nicht mehr kommen, wie mit der Schulpflicht. Ich wäre auch nicht freiwillig in die Schule gegangen. Also es hat schon einen gewissen Sinn, aber mit der Zeit, wenn ich erwachsener werde, sollte ich den tieferen Sinn erkennen dessen. Es geht um Nahrung, geistige Nahrung, die mein Leben von innen her heil macht. Ich erzähle Ihnen ein paar Geschichten aus dem Neuen Testament. Das erste ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Ich erzähle sie kurz. Jesus hat gearbeitet, geheilt, Mittagshitze, 50 Grad in der Wüste. Er kommt zu einem Brunnen, ist erschöpft. Ganz alltägliche Situation. Die Bibel beginnt immer mit ganz alltäglichen Situationen. Er setzt sich zu dem Brunnen, hat aber kein Schöpfgefäß. Er kann nicht hinab in den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Es kommt eine Frau vorbei, eine Samaritanerin, keine Jüdin. Er begeht die erste Grenzüberschreitung, das darf der gar nicht, als Jude mit einer Frau sprechen. Aber diese ganzen moralischen Regeln interessieren ihn überhaupt nicht. Der spricht mit der Frau ganz pragmatisch, weil er Durst hat. Und sagt zu ihr, könntest du mir mit deinem Schöpfgefäß helfen, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen? Die Frau macht das und jetzt ist der trickreich, der Jesus, der verwickelt sie in ein Gespräch und sagt, schau mal, danke für das Wasser, jetzt sitzen wir hier so gemütlich, hol doch mal deinen Mann dazu. Dann sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, richtig hast du geantwortet. Und die 5 Männer, die du vorher hattest, waren auch nicht deine Männer. Jetzt würde der Moralist sofort zuschnappen, würde sagen, was für eine Frau. 5 Männer gehabt, ohne Trauschein vielleicht. Ist ja unglaublich, ein Lotterleben. Interessiert ihn Jesus überhaupt nicht. Er schaut zwischen die Zeilen. Das nennen wir Intelligenz. Er sieht in der Frau die große Sehnsucht nach Leben, nach Lebensdurst. Also das fängt an mit dem praktischen Durst, Wasser, Brunnen. Und jetzt wird das überstiegen auf den Lebensdurst dieser Frau. Und jetzt sagt er ihr, steht da nicht so, aber das kann man rein interpretieren. Und ich sage dir jetzt, du kannst noch 5 Männer haben. Du hast einen so großen Lebensdurst, den wirst du bei den Männern nie erfüllt bekommen. Aber bei mir, wende dich an mich, Jesus Christus. Ich werde wie ein Quell lebendigen Wassers in dir sein. Und dann brauchst du nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Natürlich muss die Frau wiederkommen. Die Physiologie ist ja nicht abgeschafft. Aber in dem Moment, wo sie Jesus Christus findet, kann sie auf die ganzen Männer verzichten, weil er sie erfüllen wird. Er wird ihr Lebenswasser sein. Er wird ihren großen Durst stillen. Das heißt, es geht nicht um Moral. Er verweist auf sich und sagt, ich bin der Einzige, weil ich Gott bin, der deinen Lebensdurst stillen kann. Das zweite habe ich schon gesagt, Talente vermehren. Das dritte ist eine eigenartige Geschichte. Der Hausherr, ein König, Gott selbst, gibt ein Festmahl. Er lädt Menschen ein. Sie kommen nicht. Er lädt sie ein zweites Mal ein, er ärgert sich schon. Sie kommen wieder nicht. Sie entschuldigen sich, weil sie einen Acker gekauft haben oder der eine sagt, ich muss meine Tochter verheiraten. Jetzt sagt der Hausherr zu seinen Jüngern, ladet die Menschen von der Straße aus ein. Und die kommen, der Saal füllt sich und dann kommt der Hausherr und geht schnurstracks auf einen Mann zu und sagt, warum bist du nicht hochzeitlich gekleidet? Da denkt man zunächst, eine komische Geschichte, die kommen ja alle von der Straße herein. Also entweder die anderen konnten sich noch schnell umziehen oder da gab es Gewänder, die man sich nehmen konnte. Aber das ist nicht der Clou der Geschichte. Der Clou ist ein ganz kurzer Satz, das ist auch in der Bibel oft so. Wir sind dabei, wer trägt dich und wer ist Jesus Christus? Es heißt ganz kurz, der Mann konnte auf diese Frage keine Auskunft geben. Wenn der gesagt hätte, pass auf, großer Meister, ich habe nur einen Sakko, ich bin arm, ich habe nicht mehr, wäre es in Ordnung gewesen. Wenn er gesagt hätte, mein Haus ist 2 Stunden entfernt, wäre ich nach Hause gegangen, wäre ich zu spät gekommen, wäre es in Ordnung gewesen. Er konnte keine Auskunft geben. Und er wird sehr beschimpft von dem Hausherrn. Und meine Damen und Herren, ich glaube, das ist die Situation unseres Christentums in Europa. Wir sind verpflichtet, Auskunft zu geben, wer wir Christen sind. Und wozu das gut ist. Die Kinder, die noch fragen, wollen eure Antworten. Papi, warum gehst du sonntags in die Kirche? Oder die Enkelkinder. Und wenn ihr nur sagt, weil es Pflicht ist, wird sich das Kind gelangweilt abwenden. Ihr sollt ihnen sagen, was es für euch bringt. Nahrung, Freude, wenn es gut geht. Erkenntnis, Einsicht. Er konnte keine Auskunft geben. Das ist die Situation der Christen in Europa. Nicht aller, hier Ausnahmen natürlich. Das dritte ist, die klugen und die dummen Jungfrauen. Ich habe schon vorhin gesagt, Klugheit, eine aristotelische Tugend von Plato her. Klugheit heißt weit vorausdenken. Was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende. Das weiß jeder Pilot. Er muss mehr Benzin mitnehmen, falls er umgeleitet wird. Und so nehmen die klugen Jungfrauen Öl mit, mehr Öl. Das könnte sich der Bräutigam, auf den sie warten, verspäten. Also nehmen sie mehr Öl mit, als sie brauchen. Und dann gibt es die andere Gruppe, die törichten Jungfrauen. Sie nehmen kein Öl mit. Es passiert, wie es passieren musste, der Bräutigam verspätet sich. Und dann kommt er um Mitternacht. Und dann sagen die törichten Jungfrauen zu den Klugen, ihr habt doch noch Öl, ihr sollt mit uns teilen. Das wäre der erste christliche Reflex. Klar, Christentum teilen. Die Klugen sagen, nee, wir teilen nicht mit euch. Dann wird es für uns beide nicht reichen. Die Klugen gehen hinein in den Saal, die Tür geht zu und die Törichten stehen draußen. Und Jesus sagt, die Tür ist zu. Ich kenne euch nicht. Dummheit ist Sünde, hat Thomas von Aquin schon ein Büchlein geschrieben. Das heißt, die Dummheit wird verurteilt. Ich kenne euch nicht. Wer das Talent vertut, vergräbt, wird verurteilt. Die Dummheit wird verurteilt. Der, der keine Auskunft geben kann, wird verurteilt von Jesus. Wer ist die vierte Gruppe, die verurteilt wird? Die Pharisäer, die bei äußeren Formeln hängen bleiben. Jesus sagt, ihr streicht den Becher außen schön an, aber euer Herz ist weit weg von mir. Innen modert es, innen ist Gestank, obwohl ihr alle äußeren Formeln erfüllt. Jeden Sonntag in die Kirche gehen, Tempel gehen, Steuern bezahlen vielleicht. Aber euer Inneres ist nicht bei mir, ihr seid mit mir nicht verbunden, von Herz zu Herz. Wen verurteilt er nicht? Jetzt werden Sie sich wundern. Wir haben in der Moraltheologie zwei Todsünden. Mord und Ehebruch. Mit Jesus wird gekreuzigt. Zwei Mörder wahrscheinlich werden mit ihm gekreuzigt. Der eine ist arrogant und verspottet Jesus und der andere bekehrt sich und sagt, ja, Meister, halt die Klappe da drüben, wir haben viel falsch gemacht, der hängt hier zu Unrecht und sagt dann zum Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Schwerstverbrecher, wo wir sagen, die größte Todsünde, ist der erste Heilige. Noch einmal, kein Aufruf zum Mord, aber Jesus interessiert die Moral nicht so sehr. Er schaut immer nach vorne. Du bekehrst dich. Ah, bravo. Noch heute im Paradies. Genauso mit der Ehebrecherin. Auch kein Aufruf zum Ehebruch. Hat dich keiner verurteilt? Nein. Dann verurteile ich dich auch nicht. Mach's besser. Versuch, dass du es in Zukunft anders machst. Also das, was wir als Todsünde bezeichnen, Mord und Ehebruch, interessiert ihn nur insofern, als er hinter die Fassade schaut und sagt, der Mörder bekehrt sich, heute noch im Paradies. Und der Frau sagt er auch, mach's besser, aber ich verurteile dich nicht. Noch einmal, verurteilt wird der, der keine Auskunft gibt, der sein Talent vergräbt, die Pharisäer, die im Äußeren hängen bleiben, und die dummen Jungfrauen. Vielleicht noch einen Satz und dann höre ich auf zu dem, was Auferstehung meint. Wir haben drei Erzählungen über Auferstehung. Das eine ist Maria Magdalena. Hat auch ein bisschen unordentliches Leben geführt. Aber sie liebt Jesus so über den Tod hinaus, da geht es um die Größe der Liebe, dass sie zum Grab geht und ihn nochmal sehen will oder salben will. Aber das Grab ist leer. Und sie fragt einen Mann, der da steht, sie glaubt, es ist der Gärtner, wo habt ihr ihn hingebracht? Und dieser fremde Mann, den sie nicht kennt, spricht sie plötzlich mit ihrem Namen an. Eine ganz intime Szene, Gott und ich. Maria. Und sie erkennt ihn an der Stimme, es ist der Herr. Und das wäre ein wichtiger Punkt, den ich machen möchte. Glauben ist nicht auswendig lernen von Sätzen. Von Abraham heißt es, er machte sich fest in Gott. Und diese liebende Frau erfährt etwas, was sie ihr Leben lang nie wieder vergisst. Er spricht sie an mit ihrem Namen. Das weiß sie. Die muss das nicht glauben. Das weiß die. Glauben hat was mit Wissen zu tun. Genauso die Emmaus-Jünger. Sie gehen spazieren. 20 Kilometer, Nachmittagsspaziergang, ein Dritter kommt dazu. Sie kennen ihn nicht. Er redet mit ihnen, sie kennen die Geschichte. Und am Ende heißt es, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Da passiert etwas in ihnen. Das müssen die nicht glauben. Das wissen die. Das wissen die ihr Leben lang. Und genauso die Jünger am See, sie sind verzweifelt. Ihr Meister ist gekreuzigt worden. Sie mussten denken, sie sitzen da am See. Vielleicht sind wir einem Falschen gefolgt, wir sind einem Verbrecher aufgesessen, der hängt jetzt am Kreuz, gekreuzigt werden nur Schwerstverbrecher. Und dann sagt einer, ich gehe fischen, mir fällt nichts Besseres ein. Sagt der andere, ich gehe auch mit. Und sie fangen nichts in dieser Nacht. Wir müssen uns immer hineinversetzen in die Menschen aus ihrer Sicht, nicht nach 2000 Jahren, aus ihrer Sicht. Sie fahren hinaus und sie fangen in dieser Nacht nichts. Verzweifelt darüber, sie sind dem falschen Mann gefolgt, sie haben ihre Familien verlassen 3 Jahre vorher, die Boote verlassen, ihren Beruf verlassen, weil sie diesem Jesus gefolgt sind. Ein Heiler, ein Prediger, ein imposanter Typ hängt am Kreuz. Katastrophe Nummer 1. Katastrophe Nummer 2, sie wollen zurückkehren in ihren alten Beruf Fischer. Er funktioniert nicht mehr. Sie fangen nichts. Dritte Katastrophe, jetzt steht da irgendein Typ am Ufer. Sie kennen ihn nicht. Kein Mann mit Collar oder Mitra. Irgendeiner, kurze Hose, Badehose. Sie kennen ihn nicht. Und er stellt eine ganz blöde Frage. Habt ihr einen Fisch zu essen? Dann sagen die, siehst du einen, haben wir einen gefangen? Unsere Netze sind leer. Offenbarungseid. Wir haben nichts zu essen. Alles kaputt. Wir nennen das in der Tradition die Gnade des Nullpunkts. Jetzt sind die so verzweifelt, jetzt sagt dieser Typ, dieser Fremde, der da steht, jetzt fahrt doch noch einmal hinaus. Da denken die, der Typ, der spinnt doch. Wir sind erfahrene Fischer, morgens fängt man nichts mehr. Wir haben die ganze Nacht nicht einen Fisch gefangen. Was fällt dem ein, uns zu sagen, fahrt noch mal hinaus? Wie gesagt, sie kennen ihn nicht. Ja, dann denken die, meine Güte, gut, uns fällt nichts Besseres ein. Also wir fahren noch mal hinaus. Und sie kennen das Ende der Geschichte, die Netze sind voll. Und dann dämmert es ihnen ganz langsam. Hat was mit Erkenntnis zu tun. Es ist der Herr, sagt einer. Sie wagt nicht, ihn zu fragen, wer er ist. Aber sie sehen etwas, das brauchen sie nicht zu glauben. Sie sehen 150 Fische im Netz. Und das wäre das, was ich Ihnen heute Abend mitgeben möchte. Das ist der Umbruch vom Ich zum Du. Die erste Lebenshälfte versuchen wir, so würde es C.G. Jung als Psychologe sagen, unser Leben aufzubauen, Familie zu gründen, Beruf zu finden. Ich mache das, ich schaffe das. Und in der Lebensmitte bricht das Leben um. C.G. Jung sagt, was du in der ersten Lebenshälfte draußen gefunden hast, Berufserfüllung, Familie, musst du in der zweiten Lebenshälfte drinnen finden. Die Psychologie nennt das die Midlife Crisis, da ändert sich was fundamental. Aber es ist ein tiefes spirituelles Geschehen, nämlich dass ich den Überstieg schaffe vom Ich zum Du Gottes. Dein Wille geschehe. Auf dein Wort hin fahren wir nochmal hinaus. Und auf dein Wort hin erkennen wir, dass die Netze voll sind. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Aber wenn du uns führst, wenn wir deinen Willen erfüllen, dann kommen wir zur Erfüllung des Lebens. Und das möchte ich Ihnen, oder habe ich versucht, Ihnen jetzt zu vermitteln, ich höre jetzt auf, was trägt mich er allein? Und die Kirche ist ein Hilfsmittel dazu. Sie soll uns helfen mit den Sakramenten und vielleicht einer guten Predigt, mit dem Verlesen des Wortes Gottes, ihn immer mehr zu finden, um auf sein Wort hin die nächste Entscheidung zu treffen, weil das Beste für unser Leben ist. Vielen Dank.